Die Überschrift unserer heutigen Predigt, die heißt Josefs schwere Wege. Josefs schwere Wege. Werner Heugelbach, der Evangelist und Gründer des Missionswerkes Werner Heugelbach, gab in einer seiner vielen Schriften den Titel heraus: Auch schwere Wege sind Segenswege. Auch schwere Wege sind Segenswege. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir in unserem Glaubensleben manches Mal sehr verkennen. Dass schwere Wege auch Segenswege sein können. Im Vorwort der Schrift von Werner Heugelbach heißt es: Wenn man den großen Segen, den oft schwere Wege mit in sich bergen, erfassen will, muss man innerlich stille werden. Man muss erkennen, was Gott dem Menschen durch schwere Wege zu sagen hat. Nur so werden aus schweren Wegen Segenswege geboren. Jeder, der diese Schrift liest, darf sich freuen, dass er stets im Gebet Zutritt hat zu dem Herrn Jesus. Lieber Leser, du darfst dem Heiland nahen. Er kennt all deine Not, er weiß um all deinen Kummer, ja, er weiß, was dich quält. Auch das, was dir Tag und Nacht keine Ruhe lässt, was immer wieder in deiner Gedankenwelt hochkommt, er weiß alles. Er, dein Heiland, weiß aber auch die Rettung aus jeder schwierigen Situation. Seine Hände sind immer noch stark genug, um dich herauszureißen. Er schafft immer noch Recht den Bedrückten. Er richtet immer noch auf die Niedergebeugten. Du sollst vielmehr von dem Vorrecht des Gebetes Gebrauch machen. Im Gebet darfst du dein Herz vor dem Herrn Jesus ausschütten. Wenn du dein Herz vor ihm leerst, dann wird er dein Herz stets neu mit Freude und Jubel erfüllen. Der Herr Jesus ist ja nicht nur dein Heiland und dein Retter. Er ist nicht nur Hirte, der die Seinen immer wieder zu innerem Genuss und Labung führt, sondern er ist auch dein Retter in der Not. Er ist der, der dich trägt. Er führet dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn du dich so an ihn klammerst, dann wirst du erleben, wie du aus Schwierigkeiten oder wie dir aus Schwierigkeiten Reichtümer Gottes neu und stark zuströmen. Du erlebst Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit Gottes erlebst du auch dann, wenn dich Menschen nicht verstehen, wenn die Menschen dich verurteilen, wenn Freunde dich absetzen. Ja, dann ist der Herr Jesus für dich da. Ja, durch schwere Wege kommst du zu einer erneuten, spürbaren Fülle der Segnungen Gottes. Und du wirst erleben, wie er aus Finsternis Licht macht, wie dir die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht und dich erwärmt. So wirst du nach schweren Wegen den Herrn loben und preisen dafür, dass er doch über allem wachte und dass er doch Sieger in deiner schwierigen Situation wurde. So viel von Werner Heugelbach. Natürlich müssen wir es manchmal auch erkennen, ob nicht auch durch unser eigenes Versagen auch schwere Wege und schwierige Zeiten auf uns hereinbrechen. Gott kann es auch zur Erziehung benutzen. Und doch müssen alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben, sagt das Wort Gottes. Also es muss uns im Gesamtfeld alles zum Guten dienen, das sagt uns Gottes Wort. Aber in manchen Dingen sind wir auch selbst verschuldet und für manche Dinge, da können wir gar nichts. Verstehen wir es auch zunächst nicht und doch hat Gott seine guten Absichten. Und als ich diese Schrift von Werner Heugelbach in den Händen hielt, dachte ich, wie sehr trifft dieses Vorwort auch gerade auf das Leben Josefs zu, wenn wir Josefs Leben kennen. Josef, der musste wirklich schwere Wege antreten, woran er vorhin überhaupt nicht gedacht hatte. Wie sehr trifft dieses Wort auf Josefs Leben zu? Josef musste schwere und tiefe Wege antreten, welche letztendlich für ihn persönlich und auch für seine ganze Familie später zum großen Segen werden durften. Wir werden dann noch auf das Ende schauen in den folgenden Kapiteln. In Kapitel 37 hatten wir uns bereits damit befasst, wie Josef einerseits von seinem Vater geliebt war. Er war wirklich der geliebte Sohn seines Vaters Und andererseits wurde er von seinen Brüdern gehasst und immer mehr gehasst. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr sich Josef gefühlt hat, oder wie Josef sich gefühlt haben muss, als er von seinen 10 älteren Brüdern gehasst wurde? Ein Jüngerer war noch da, der Benjamin, aber der war zu der Zeit noch recht klein. Mit dem konnte der Vater noch nicht viel anfangen. Aber von seinen 10 älteren Brüdern wurde er mehr und mehr gehasst. Natürlich war auch der Vater, der Jakob, daran schuld. Das haben wir uns schon letztes Mal angeschaut. Denn Jakob tat Dinge, die er nicht machen hätte sollen. Und was Eltern nie machen dürfen. Jakob liebte nämlich den Josef mehr als alle anderen Söhne. Ist ja klar, dass die anderen Söhne dann eifersüchtig werden müssen. Und deshalb gab er dem Josef sogar noch ein extra schönes Kleid, oder? Dass der Josef ja toll herausgeputzt ist. Somit hatte man gleich von Weitem gesehen, dass der Josef ja scheinbar etwas Besseres ist als die anderen. Und das hatte natürlich den Neid der Brüder umso mehr geschürt und produziert. Und dann hatte Josef noch solche merkwürdigen Träume, die er da die ganze Zeit erzählt hat. Die er seinen Brüdern und auch seinem Vater erzählt hat, wie in Kapitel 37, Vers 6 bis 11. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was einen Traum ich gehabt. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Eure Garben aber umringten sie und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa gar unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber auch noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde verneigen? Und seine Brüder beneideten ihn. Sein Vater aber behielt das Wort im Gedächtnis. Als Josef eines Tages zu seinen Brüdern rauskam, es war eine weite Strecke zu ihnen zu gehen, es waren einige Kilometer draußen auf dem Feld, wo sie die Herden weideten, die Herden des Vaters, da wurde der Hass der Brüder auf Josef so groß. Sie gesagt: Schau, da kommt der Träumer wieder. Aber jetzt soll er nicht mehr ungeschoren davonkommen. Jetzt wollen wir ihn töten. Weg mit diesem. Sie wollten ihn tatsächlich umbringen. Doch Ruben, der Älteste, hat es verhindert. So hatten sich die Brüder überreden lassen, dass sie ihn einfach mal in die Zisterne warfen, sein schönes Kleid auszogen und hinab in die Grube mit dem Josef. Und später kam dann Juda auf die Idee, dass man den Josef an die vorbeiziehende Karawane der Ismaeliter verkaufen könnte. Sagte: Was bringt es, wenn wir unseren Bruder umbringen? Lasst ihn uns doch lieber verkaufen. Dann ist er auch weg. Und diese Karawane zog gerade nach Ägypten hinab. Somit verkauften sie ihren Bruder um 20 Silberlinge. Haben sie noch ein Geschäft gemacht mit dem Josef. Und die Ismaeliter nahmen den Josef mit hinab nach Ägypten. Wahrscheinlich direkt auf den Sklavenmarkt. Josefs Brüder aber, die behielten Josefs Kleid, die schlachteten einen Ziegenbock, tränkten das Kleid mit Blut des Ziegenbocks und zündeten es ihrem Vater. Und so meinte der Vater, ein wildes Tier habe seinen liebsten Sohn zerrissen und gefressen. Und Jakob, der Vater, der wollte sich nicht mehr trösten lassen von keinem in der ganzen Familie. Und er sagte: Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. Kapitel 37, Vers 35. Wir hatten dann zwischendurch noch die Geschichte von Juda und Tamar angeschaut. Das war dann so quasi die Folgegeschichte, doch parallel ging es mit Josef weiter. Josef wurde mit der Karawane hinab nach Ägypten geführt und wohl auf den Sklavenmarkt gebracht. Und da kam ein angesehener Ägypter daher, namens Potiphar. Ein sehr hochrangiger Mann, ein hochkarätiger Politiker, würde man heute sagen. Ein Kämmerer des Pharao. Vielleicht wäre es heute der Bundesfinanzminister, wir wissen es nicht, so in ähnlicher Weise. Vielleicht, wenn Schäuble kommen würde und sich jemand suchen würde, der ihm dienen kann. Also Potiphar muss ein hochkarätiger Beamter gewesen sein, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache des Pharao, heißt es in unserem Text. Also es muss auch ein hochrangiger Offizier gewesen sein und Pharao sehr nahe gestanden sein. Und dieser Potiphar, der hatte sich den Josef genau betrachtet und hat gedacht, na, das könnte was für mich sein, dieser junge Mann, der könnte mir dienlich sein. Und er hat ihn käuflich von den Ismaelitern erworben. Sicherlich musste er für solch einen jungen Mann wie Josef einen stattlichen Preis bezahlen, das können wir uns vorstellen. Das ist nicht vor ein paar Silberstücke gegangen, die haben sicher ein großes Geschäft gemacht mit dem Josef. Wir können uns vorstellen, dass Josef als erstklassige Ware auf dem Markt gehandelt wurde. Beste Ware. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns zunächst ein paar Gedanken über Josefs Erniedrigung machen. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Josefs Erniedrigung. Denken wir uns mal rein in die Situation von Josef. Bisher war Josef ein freier Mann. Er war kein Knecht, er war kein Sklave, er war ein freier Mann. Und er war ein Sohn von einem großen Gutsbesitzer von Jakob. Ja, auch Jakob war sehr, sehr reich, hatte viele Herden, viele Bedienstete, viele Angestellte. Und er war der Sohn von jemandem, der sogar Bedienstete hatte. Er war nicht irgendein Mann, sondern er war ein Sohn dessen, auch auf dem der Segen des lebendigen Gottes ruhte. Auf Jakob lag immer noch die Segensverheißung von Abraham und von Isaak. Er war der Sohn Jakobs. Und auf Jakob ruhte der Segen des Urgroßvaters Abraham und des Großvaters Isaak. Und es ist die Segensverheißung mit Land, Volk und Segen, dass Gott diesen Leuten zukommen lassen wollte. Bisher konnte sich Josef immer frei bewegen. Er war im Vaterhaus. Er war der geliebte Sohn des Vaters. Und er hatte alle Vorzüge beim Vater. Er genoss auch entsprechendes Ansehen im Vaterhaus und beim Vater. Außer dann später bei seinen Söhnen, die ihn dann auch hassten. Aber er hatte eine hohe Stellung im Vaterhaus. Doch jetzt war alles ganz anders geworden. Er war jetzt kein freier Mann mehr. Er wurde in Ägypten eingeführt. Da war er noch nie vorher. Er war gebunden, wurde verkauft, wie Handelsware, wie ein Gegenstand. Und jetzt war er unfrei. Er war Sklave. Er war selber jetzt ein Bediensteter. Er hatte seine Heimat verloren. Er hatte seine Integrität verloren. Er war nicht mehr beim Vater, auch nicht mehr im Vaterhaus. Er hatte jetzt zunächst keinerlei Ansehen mehr, keinen Rang und keinen entsprechenden Namen. Er hatte eigentlich alles verloren, was man nur verlieren kann. Selbst sein Kleid konnte er nicht mitnehmen. Welch eine Erniedrigung, welch eine Herabwürdigung, ja welch eine Demütigung. Wenn wir an Josef denken, dann müssen wir auch gleichzeitig und parallel an jemand anders denken. Und zwar an den eingeborenen Sohn, an Jesus. Jesus ist nicht Josef, müssen wir unterscheiden. Und doch gibt es so viele Hinweise im Leben Josefs auf Jesus. Und deshalb ist Josef auch, wie man sagt, ein Typus auf Jesus hin. Und möchte euch fragen, wo war Jesus, bevor er in diese Welt eingetreten ist? Ja, der Herr Jesus, der war vorher in der Herrlichkeit des Vaters. Er war im Vaterhaus. Er ist der geliebte Sohn des Vaters. Er ist natürlich der Einzige, im Unterschied zu Josef, der nicht der Einzige war. Und Jesus hat bei seinem Eintritt in die Welt die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Jesus ist ohne Rang und ohne Namen in diese Welt hereingekommen. Ein Knecht und ein Diener geworden. Sicherlich ist den meisten von euch der Text in Philipper 2 bekannt. Aber nehmt doch mal bitte eure Bibel zur Hand und schlagt mal bitte mit auf Philipper Kapitel 2, den Brief an die Philipper im Neuen Testament, Kapitel 2. Weil das ist für uns so eine eindringliche Stelle. Wie der Herr Jesus geworden ist oder wie er in diese Welt eingetreten ist. Philipper 2, Vers 6 und 7. Dort heißt es, welcher, und hier ist der Herr Jesus gemeint, da er sich in Gottes Gestalt befand. Er war noch selbst Gott und auch ist er wahrhaftiger Mensch geworden. Hier heißt es in Vers 6, welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Vers 7, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde. Jesus hat das Vaterhaus verlassen als der geliebte Sohn, kam in diese Welt und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Der Unterschied zu Josef besteht bei Jesus darin, dass Jesus diesen Weg der Selbsterniedrigung freiwillig ging. Josef dagegen hatte nicht damit gerechnet, solch einen Weg der Erniedrigung gehen zu müssen. Doch Jesus wusste, wenn er diesen Weg nicht geht, wenn er nicht in die Welt eingeboren wird, dann gibt es für die Menschen keine Rettung. Es ist tatsächlich so, wenn der Herr Jesus sich nicht für uns verwendet hätte, dann hätten wir hätten keine Chance, uns um den heiligen und lebendigen Gott durchzudringen. Dann gäbe es keine Erlösung. Und somit auch keine Gemeinschaft mit dem Vater. Wir könnten nie ins Vaterhaus kommen. Keine Chance. Und es gäbe auch überhaupt keinen Zugang zum Vater, wenn der Herr Jesus nicht in die Welt eingeboren wäre. Auch für uns, die wir heute hier sind, wir hätten keine Hoffnung. Es wäre fast zwecklos, dass wir uns hier versammeln würden. Wir hätten keine Hoffnung. Wir wären uns selbst überlassen. Und auf uns würde nur das Verderben im Totenreich und das Gericht Gottes und die ewige Verdammnis warten. Das würde trotzdem kommen. Wie schrecklich. Wenn dies nur doch die Menschen wüssten, welche noch nicht mit Gott versöhnt sind. Doch ich frage euch, wie ging der Herr Jesus diesen Weg der Erniedrigung? Er ging diesen Weg mit seinem Eintritt in diese Welt in aller Demut und in allem erdenklichen Gehorsam. Matthäus 11, Vers 29 sagt, da sagt der Herr Jesus von sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Herr Jesus ist den Weg mit Sanftmut und mit Demut gegangen. Und hier in Philipper 2, in Vers 8, da lesen wir, wenn wir hier wieder reinschauen, und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod. Wir können uns vorstellen, der Weg Jesu, der ging immer tiefer, er ging immer weiter hinab in der Nachfolge und in der Erniedrigung. Manchmal meinen wir, ja, wenn wir noch mehr in der Nachfolge sind, dann kommen wir so irgendwie in schwebende Kreise. Nein, die Nachfolge, die führt immer mehr in die Selbstverleugnung, er führt immer tiefer, der Weg. Er führt immer näher zum Kreuz hin. Der Weg der Nachfolge, der Weg der Jüngerschaft, Selbstverleugnung, Jesus Herr sein lassen. Ihm gehorchen, ihm dienen. Und der Herr Jesus ging diesen Weg immer tiefer. Die Erniedrigung nahm bei ihm immer mehr zu und auch der Gehorsam nahm immer mehr zu. Umso schwieriger er wurde, es wurde, umso mehr wurde er gehorsam. So dass er gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. So weit ging sein Gehorsam. Und nicht, weil er sich verschuldet hätte, sondern weil er es für uns tun wollte und seine Erlösung schaffen wollte. Und wenn wir dabei auf uns zu sprechen kommen, müssen wir uns fragen, wie sieht dein und mein Weg aus? Hat der Herr Jesus dir und mir Höhenflüge auf Erden versprochen? Hat er uns nur Wohlergehen versprochen? Obwohl wir das auch erleben dürfen, möchte ich nicht beiseite stellen. Es darf uns auch gut gehen, aber hat er uns nur Wohlergehen versprochen? Hat er gesagt, wenn ihr an mich glaubt, dann seid ihr frei von allen Problemen, auch frei von allen Widerständen und Schwierigkeiten oder Anfechtungen? Schön wäre es, aber der Herr Jesus hat es uns nie versprochen. Solches nicht. Natürlich möchte uns der himmlische Vater auch das Gute zukommen lassen und viel Wohlergehen, auch uns das nicht vorenthalten. Doch wir müssen auch bereit sein, tiefe und schwere Wege anzunehmen. Und letztendlich im Gehorsam und in Demut wie Jesus hindurchgehen. Denn wie sagt jetzt hier Philipper 2, Vers 5? Müssen wir uns auch noch anschauen, den fünften Vers hier, Philipper 2. Hier heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Jetzt haben wir das schon, wohin unsere Gesinnung gehen soll. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Unsere Gesinnung soll also der Gesinnung des Herrn Jesus ähnlich sein. Gehe den Weg der Selbsterniedrigung, sei sanftmütig und demütig, sei dem himmlischen Vater treu, lerne gehorsam und bleibe gehorsam. Das mögen für manche Kinder Gottes befremdliche Worte sein. Da gefällt einem dieses nicht, und da gefällt einem jenes nicht, und da möchte man sich dagegen sträuben, und man kann jene Situation nicht ertragen. Vielleicht möchte man sich in manchen Situationen mit Händen und Füßen wehren, das widerfahre mir nur nicht. Auch ich selbst sehe mich manches Mal in der Versuchung, nicht alles so anzunehmen, was mir widerfährt. Doch wenn wir mit manchen Situationen Probleme haben, dann kommen wir wieder zurück zu Josef. Dann schauen wir doch einfach auf Josef und lernen von ihm. Was tat Josef, als er in dieser schmachvollen und misslichen Lage war? Konnte er zu dem Potiphar sagen, zu den Ägyptern, hey, ich bin kein Sklave, ich bin ein freier Mann, ich bin hier nur verkauft worden. Das hat keinen interessiert. Er war kein freier Mann mehr. Er hätte sagen können, ich gehöre gar nicht zu Potiphar. So? Ich habe aber für dich bezahlt, Josef, du bist mein Eigentum. Liebe Freunde und Geschwister, denkt ihr, dass das irgendjemand interessierte, als ich Josef wehren wollte? Nein, da hatte keiner Interesse dran. Da hatte keiner Interesse, was Josef vorher war und was seine Vorhergestellung war. Josef, du bist jetzt ein Sklave, bist kein freier Mann mehr. Du hast keinerlei Rechte, tu deinen Mund gar nicht auf. Du bist da, um jetzt Potiphar zu dienen. Du bist ein Eigentum und sein Diener. Wie schön haben wir es da beim Herrn Jesus. Er hat uns auch erkauft mit seinem Blut. Aber wir dürfen ihm dienen, in aller Freiwilligkeit. Kommen wir nun zu unserem zweiten Punkt. Der erste Punkt war Josefs Erniedrigung. Der zweite Punkt, Josefs Glück und Gelingen. Josef, der hatte alles verloren, das haben wir jetzt schon gehabt. Und sicherlich war es ein Grund für Josef persönlich tatsächlich zu resignieren, eigentlich um alles hinzuschmeißen. Dass man meint, die Situation, die kann ich nicht aushalten. Was soll das, hätte er sagen können. Macht das Leben überhaupt so noch Sinn? Er hätte Gott wirklich anklagen können. Irgendwo im Keller oder in einem Raum im Abseits hätte er mit seinem Gott ringen können. Doch bei Josef finden wir das nicht, erstaunlicherweise. Denn er hatte etwas nicht verloren. Er hatte fast alles verloren, aber etwas hatte er nicht verloren. Äußerlich war auch nichts zu sehen. Doch man konnte es in seinem Leben bald erkennen, was er nicht verloren hatte. Denn das war der lebendige Gott. Der war immer noch da, trotzdem, dass er alles andere verloren hatte. Und vielleicht machen wir es oftmals von unserem Wohlbefinden, von unseren Gefühlen abhängig, ob Gott jetzt wohl gerade mit uns ist oder nicht. Ja, wenn ich mich gut fühle und alles so einigermaßen harmonisch läuft, ja, dann muss ja Gott der Wirkende sein. Aber wenn es mal nicht so läuft, hat sich dann Gott zurückgezogen? Denke nicht. Denn wir müssen es mehr und mehr lernen, dass Gott gerade auch da ist. Dass er gerade auch da ist, wenn es nicht danach aussieht. Gerade auch, wenn du schwach bist. Vielleicht, wenn du kaum noch Kraft hast, irgendetwas zu tun. Vielleicht auch in Krankheit bist, in Nöten oder in Schwierigkeiten, in Problemen, über die du nicht hinaus siehst. Dann halte dich nah an deinen Gott. Manchmal hat man auch nicht mal noch die Kraft zu beten, wenn man schon will. Aber Gott ist trotzdem da. Auch Josef wusste, der Herr ist der Einzige, der mir in dieser Lage noch beistehen und helfen kann. Er hat keine Ahnung gehabt, wie das ausgehen wird. Er hat zwar diese Träume im Voraus gehabt, aber er wusste ja auch nicht, was das jetzt alles so im Einzelnen zu bedeuten hat. Und in Vers 2, da lesen wir, wenn wir wieder zurückkommen auf 1. Mose 39, da lesen wir in Vers 2 etwas Wunderbares. Und der Herr war mit Josef. Und der Herr war mit Josef. Und er hatte Glück und durfte bleiben im Hause seines ägyptischen Herrn. Wenn Josef auch seine Integrität verloren hatte, oder seine Identität, das ist vielmehr die Identität, so hatte er Gott nicht verloren. Und er konnte es erfahren, was der Liederdichter in dem Lied sagt, das wir auch gelegentlich singen, Harre meine Seele. Der Liederdichter sagt, wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Ihr kennt das Lied. Und das heißt, sagt der Liederdichter, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Gott ist immer noch da. Gott hatte den Josef nicht verlassen. Der Herr war mit Josef. Und das war sein ganzes Kapital. Und das war sein ganzes Glück. Zumindest heißt es so in der Übersetzung von Schlachter 1951, dass Josef Glück hatte in Vers 2. Und er hatte Glück und durfte bleiben. Die neue Schlachter übersetzt, und Josef war ein Mann, dem alles gelang. Auch sehr schön. Er hatte Glück, oder es war ein Mann, dem alles gelang. Sicherlich musste sich Josef im Hause Potiphars jetzt noch bewähren. Weil Potiphar hätte sicherlich nicht jeden Sklaven behalten. Sonst wäre er womöglich wieder bald abgeschoben worden und irgendwo anders hin verkauft worden. Josef aber hatte Glück, heißt es hier, dass er gerade bei dem Potiphar bleiben durfte. Und durch Gott durften ihm die Aufgaben und die Arbeit, an die er jetzt von Potiphar gestellt wurde, gelingen. War es in der Verwaltung seines Hauses und seiner Güter oder war es im Feld draußen, alles ist Josef gelungen. Josef war ein Mann, den wir auch in Psalm 1 finden. Oder wie der Mann in Psalm 1. Der mit Gott und seinem Wort verwurzelt ist, und in Psalm 1, Vers 3, da heißt es, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er macht, gerät wohl. Das ist wunderbar. Wenn man so mit Gott verwurzelt ist und sogar durch dürre Zeiten hindurchgehen kann und trotzdem noch die Blätter nicht verwelken und alles, was man macht, wohl gerät. Und auch solche Verheißungen dürfen wir in Anspruch nehmen. Das sagt uns der Herr. Auch selbst im Neuen Testament haben wir ähnliche Aussagen. Denken wir an 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Wie heißt es dort? Wir haben es mal gemeinsam aufgesagt. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Also wenn wir uns von Gott belehren lassen, wenn wir uns überführen lassen, wenn wir uns von Gott erziehen lassen, zurechtweisen lassen, in der Gerechtigkeit Gottes, dann werden wir mehr und mehr vollkommen, jedes gute Werk zu tun, das Gott uns zeigt. Zu jedem guten Werke ausgerüstet. Da gibt Gott Gelingen. Nun, Josef hatte noch nicht viel vom Worte Gottes, sondern er wusste, welche Zusage Gott der Herr den Vätern Abraham und Isaak und Jakob gemacht hatte. Und Josef wusste, was ihm der Herr im Traum auch geoffenbart hatte. Aber wahrscheinlich wusste er nicht richtig, was er damit anfangen soll. Und der Herr hatte Josef nicht vergessen. Im Gegenteil, auf diesem schweren Weg und in dieser Erniedrigung ließ er dem Josef jetzt tatsächlich alles gelingen. Der Herr war da. Und er war sichtbar da, weil Josef tatsächlich alles gelungen ist. Und Potiphar merkte bald, dieser Mann, der ist ganz anders wie die anderen Knechte, die ich habe. Der ist anders wie die anderen Sklaven. Der ist zuverlässig. Und wenn man dem was sagt, da läuft es. Es klappt einfach. Oh, Potiphar hatte gemerkt, er hatte einen sehr, sehr guten Kauf gemacht mit diesem Josef. Wohl den besten Kauf seines Lebens. Denn Potiphar merkte, dass Josef jede Aufgabe gelang, die man ihm gab. Man konnte ihm eigentlich übertragen, was man wollte. Es hat alles funktioniert. Welch ein weiser Mann dieser Josef, welch ein praktischer Mann, welch ein Mann, der so treu ist und so gut dient, der Beste seiner Bediensteten. Und Potiphar merkte, dieser Mann, der ist mit Gott ausgerüstet, da steht der lebendige Gott dahinter. Und Josef fand Gnade in den Augen Potiphars, dieses hochrangigen Beamten. Und Josef durfte Potiphar bald persönlich dienen. Ja, dieser Mann, der soll mal ganz in meine Nähe kommen. Und Potiphar merkte, auf Josef ist Verlass. Josef denkt mit, Josef ist fürsorglich. Josef geht mit meinem Eigentum um, als wäre es sein eigenes. Und mit meinen Gütern so sorgsam und verantwortlich, als ob es ihm gehören würde. Diesem Mann, dem können wir einfach alles anvertrauen. In Vers 4 lesen wir, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn, also den Josef, zum Aufseher über sein Haus und vertraute ihm alles an, was er hatte. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Also, dass der Segen des Herrn in allem war, was er hatte, im Hause und auf dem Felde. Vers 6, da überließ er alles, was er hatte, Josefs Hand und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Das ist toll, der konnte schon in Frührente gehen. Besser hätte es Potiphar nicht mehr bekommen können. Der hatte jetzt eine Zeit wie im Urlaub, im Dauerurlaub. Mit Josef hatte er das Los seines Lebens gezogen. Josef sorgte sich um alles, so dass Potiphar ein ganz bequemes Leben führen konnte. Der Segen des Herrn war in allem zu sehen. Und ich frage euch, wünschen wir uns nicht auch oftmals den Segen Gottes? Und manchmal wissen wir gar nicht, was ist eigentlich der Segen Gottes? Wir erleben den Segen Gottes vielleicht manchmal auch auf unterschiedliche Weise. Hier war es bei Josef einfach in vollem Gelingen und auch in materiellen Gütern und dass alles gut gehen durfte. Wir dürfen manches Mal auch die geistlichen Segnungen vom Herrn erleben, aber auch in praktischem Tun, in Arbeiten, wo der Herr gelingen lässt oder in Bewahrung. Was heißt Gottes Segen zu erleben? Gottes Segen ist einfach das Wohlwollen Gottes. Es ist das Wohlwollen Gottes für die Seinen und für denen, denen man Segen wünscht. Vielleicht kennt ihr auch den bekannten Spruch, den man auch gelegentlich in der Welt sagt, vielleicht früher mehr als heute. An Gottes Segen ist alles gelegen. Habe ich früher schon mal gelesen, wo ich den Herrn noch nicht kannte. Dachte ich, ja gut, weiß ich nicht, wie das gehen soll, aber okay. An Gottes Segen ist alles gelegen. Aber wie trefflich ist dieser Spruch und wie wahr? Gerade auch hier in Josefs Situation. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wie wunderbar ist es, in Erniedrigung und schweren Lagen des Lebens zu erkennen, dass Gott da ist und seinen Segen dennoch gibt. Gott ruht sich nicht aus, wenn es uns schlecht geht. Er ist da und hilft uns. Achte auch in deinem Leben mehr darauf, wie sehr sich Gott um dich kümmert. Auch in all den Kleinigkeiten, wo uns manchmal eine ganz kleine Hilfe zur Verfügung ist oder wo uns irgendetwas widerfährt, was wir sagen, das ist jetzt aber nett, dass das jetzt so geschieht, dass es viel einfacher geht, als ich dachte. Nicht umsonst ruft das Neue Testament auf, um die Liebe Christi zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übertrifft, auf das ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wir müssen immer ein Auge darauf haben, was tut Gott, auch in den kleinen Dingen. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt. Der erste Punkt war Josefs Erniedrigung. Der zweite Punkt war Josefs Glück und Gelingen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, Josefs Treue und erneute Erniedrigung. Drittens, Josefs Treue und erneute Erniedrigung. Josef ist alles gelungen. Er ist gewachsen im Hause des Potiphars. Er war ein hoher Bediensteter inzwischen. Potiphar hatte großes Vertrauen zu Josef. Und in Vers 6, da habe ich einen kleinen Teil nicht gelesen. Vielleicht ist es jemand aufgefallen. Ich habe nicht alles gelesen, denn im zweiten Teil von Vers 6, da heißt es so beiläufig: Josef aber war von schöner Gestalt und hübschem Aussehen. Nun geht uns das was an. Wir können zunächst nicht viel damit anfangen. Josef aber war von schöner Gestalt und von hübschem Aussehen. Normalerweise werden solche Dinge eher von Frauen erwähnt. Wenn Frauen von schöner Gestalt und von hübschem Aussehen sind, es wird eigentlich weniger von Männern gesagt. Doch wir sehen, dass auch die Bibel solches nicht verschweigt, dass auch Männer gelegentlich von schöner Gestalt sein können und ein hübsches Aussehen haben können. Und nicht umsonst teilt uns die Bibel diese Sache mit, dass Josef von schöner Gestalt war, weil dies ihm beinahe zum Fallstrick geworden wäre. Schöne Männer leben gefährlich. Nicht nur schöne Frauen. Dann bemüht sich Josef und tut sein Bestes, im besten Gewissen bemüht er sich, und Gott lässt es ihm gelingen und segnet ihn und das ganze Haus des Potiphars. Doch es ist so wichtig zu wissen, die Sünde kann überall lauern. Die Sünde kann überall lauern und Satan kann uns überall Fallen stellen. Und wir müssen wachsam sein. Und wenn der Herr noch so segnet, wir müssen wachsam sein. Niemand hätte es in diesem ehrwürdigen Haus, dieses hochrangigen Potiphars, gedacht, dass die Frau des Potiphar einen immer begehrlicheren Blick auf diesen hübschen Sklaven namens Josef warf. Sie beobachtete diesen Josef Tag für Tag in ihrem Haus. Ihre Blicke gingen immer näher zu ihm hin, ihn immer näher zu beobachten. Und ihr Herz wurde immer begehrlicher. Oh, der Josef, der gefällt mir. Vers 7 lesen wir: Es begab sich aber nach diesen Geschichten, dass seines, also Potiphars, Weib ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Schlaf bei mir. War das für Josef eine Gelegenheit, die er ausnutzen konnte? Nein, sicher nicht. Es war eher eine herabwürdigende Art dieser Frau. Wie kann sie zu diesem treuen Diener seines Mannes sagen, schlaf bei mir, dass sie so begehrlich auf Josef geworden ist? Die Frau des Potiphars dachte wohl, Josef ist schließlich der Sklave und der Bedienstete meines Mannes und er hat meinem Mann zu gehorchen aufs Wort, also muss er auch mir gehorchen und das tun, was auch ich von ihm will. Und er muss auch meinen Wünschen nachkommen, egal welcher Art sie immer sein mögen. Die Frau des Potiphar behandelte den Josef fast wie einen Gegenstand, nicht wie einen Menschen. Und ich frage euch, läuft es in unserer heutigen Gesellschaft nicht tausend, ja millionenfach in gleicher Weise ab, wo Menschen ausgenutzt werden? Wo Menschen allein im Bereich der Prostitution tätig sind? Man kann sich ja Menschen kaufen, wenn man seine Bedürfnisse loswerden will oder um seine Leidenschaften und Betriebe zu befriedigen, egal ob es Frauen oder Männer sind. Man kann sich ja Menschen kaufen. Wie herabwürdigend ist dies, wenn man seinen Leib verkauft? Oder wie schlecht ist es von denjenigen, welche sich solche für ihren Gebrauch erkaufen? Warren W. Wirsby, ein Bibelausleger, sagt in seiner Auslegung hierzu: Egal, wie viel die Leute von, in Anführungszeichen, Liebe und außereheliche Sexualität sprechen und verteidigen, solches ist falsch, billig und erniedrigend. Unzucht und Ehebruch verwandeln einen reinen Fluss in ein stinkendes Abwasser und verwandeln freie Menschen zuerst in Sklaven und dann in Tiere. Ja, so sind die Triebe des Menschen, wenn man ihnen nachgibt. Sprüche 5, Vers 21 bis 23 sagt: Denn eines jeglichen Wege liegen klar vor den Augen des Herrn, und er achtet auf alle seine Pfade. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen, und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Er stirbt an Zuchtlosigkeit und infolge seiner großen Torheit taumelt er dahin. Wer in solchen Dingen gefangen ist oder war, der kann sich des Kreuzes noch mehr rühmen, wenn er da frei wird, wenn er wirklich loskommt und sagt, das brauche ich nicht mehr. Und auch wir müssen es wissen, auch als Kinder Gottes, dass eine Frucht des Heiligen Geistes Selbstbeherrschung ist. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Selbstbeherrschung bzw. Enthaltsamkeit oder auch Keuschheit. Alles in einem Wort aufgezählt in Galater 5, Vers 22. Selbstbeherrschung bzw. Enthaltsamkeit oder auch Keuschheit, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und durch den Heiligen Geist bekommen wir die Kraft, nicht unseren Begierden, unseren Trieben oder unseren Leidenschaften zu unterliegen. Nein, wir dürfen im Heiligen Geist den Sieg haben. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir müssen uns diesen Gebundenheiten und Trieben nicht mehr hingeben. Doch jetzt kommen wir wieder zu der Frau des Potiphar. Die Frau von Potiphar, die war ja nicht gläubig. Als wir das zweite Buch Mose, oder wo wir da in Ägypten drin waren, haben wir von 80 Göttern oder Götzen gesprochen, die es in Ägypten gibt. Inzwischen habe ich auch in einem Vortrag gehört, es soll 2000 Götter oder Götzen in Ägypten gegeben haben. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall eine Unzahl an Göttern und Götzen. Wahrscheinlich hat sie an solchen Götzen und Göttern festgehalten. Aber sie war in Bezug auf den lebendigen Gott wirklich gottlos. Und was war ihr größtes Problem? Diese Frau, der war es wahrscheinlich langweilig, weil sie im Haushalt nicht mehr viel zu tun hatte, weil sie so viele Bedienstete hatten und weil Josef sich auch um viele sorgte. Josef war für alles zuständig. Und jetzt hatte sie Zeit, mal so hin und her zu schauen und da und mal da. Und wo ist jetzt gerade der Josef? Aha. Und sie hat sich immer mehr ihre Blicke auf Josef geworfen. Sie wurde begehrlich mit ihren Augen. Oder durch ihre Augen kam die Begehrlichkeit ins Herz. Und dann letztendlich auch der sehnlichste Wunsch, den Josef zu haben. Und man meint, dies wäre nur ein schwacher Tag von der Frau des Potiphar gewesen, als sie gar nicht mehr widerstehen konnte und den Josef an sich gerissen hatte und ihn am Kleid gepackt hatte. Nein, in Vers 10 lesen wir, dass diese Frau dem Josef Tag für Tag zuredete. Es war nicht ein schwacher Tag, den sie hatte. Es war eine ganze lange Zeitperiode. Tag für Tag hat sie dem Josef zu schaffen gemacht. Josef, ich brauche dich, ich will dich, ich muss zu dir, komm zu mir. Es war eine lange Zeitperiode. Sie redete dem Josef Tag für Tag zu, dass er doch mit ihr schlafen soll. Und da erkennen wir erst, wie stark Josef sein musste, dieser Versuchung zu widerstehen. Wenn die ganze Zeit an einem herumgemacht wird, dann wird man vielleicht doch mal irgendwann schwach. Vielleicht war ja die Frau des Potiphar auch eine sehr hübsche und schöne Frau, worauf Josef hätte vielleicht auch irgendwann mal sein Augenmerk werfen können. Hätte gedacht, ist eigentlich auch nicht zu verachten, diese Frau. Doch Josef hat es ihr bereits in Vers 8 verweigert und dieser Frau erklärt und gesagt, in Vers 8, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht und hat mir alles anvertraut, was ihm gehört. Und es ist niemand größer in seinem Hause als ich. Und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du sein Weib bist. Wie sollte ich nun ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Josef wusste genau, es war von Potiphar eine große, große Vertrauenssache, dass er über alle seine Güter eingesetzt war und dieses ganze Verfügungsrecht über sein Haus hatte. Das war absolutes Vertrauen von Potiphar. Der Josef, der wird mich nicht betrügen. Dem kann ich alles hinlegen. Und jetzt kam die Frau des Potiphar zu Josef. Und es war das Einzige, was Potiphar dem Josef vorenthalten hatte, seine Frau. Und Josef wusste, diese Frau, die gehört meinem Herrn, die gehört dem Potiphar, und da habe ich nichts dran zu suchen. Die habe ich nicht zu berühren. Und Josef wusste, es ist auch zuerst eine Sünde gegen den lebendigen Gott. Es ist eine Sünde, ein Vergehen gegen meinen lebendigen Gott im Himmel, wenn ich dem Verlangen dieser Frau nachgebe. Und er sagt in Vers 9 am Schluss, wie sollte ich nun ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Er wusste, wenn ich das tue, das geht zuerst gegen Gott, natürlich auch gegen Potiphar, aber es geht zuerst gegen Gott. Und da müssen wir denken, wenn sich doch auch die Männer und Frauen in unserem Land solche Worte zu Herzen nehmen würden. Ach, da heißt es, ja, das macht doch nichts, man kann doch ruhig mal einen Seitensprung machen, das interessiert doch keinen und das weiß ja auch keiner. Ist doch nicht so schlimm, machen doch heute alle, oder? Aber vor wem ist es wirklich schlimm? Ist es vor Gott nicht schlimm? Ist es vor Ehepartner nicht schlimm? Liebe Freunde und Geschwister, jeglicher Ehebruch und jegliche außereheliche geschlechtliche Beziehung ist ein unendlich großes Übel vor Gott. Und es ist eine große Sünde. Auch wenn es sonst niemand weiß und wenn es auch sonst niemand herausfinden würde, so weiß es doch der lebendige Gott. Und ihm missfällt solches Verhalten aufs Äußerste. Den Vers 10 lesen wir, und wohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie. Der Josef war ein fester Mann. Hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich mit ihr vergangen hätte. Oh, der Josef, der war stark. Und wir fragen uns, worin lag denn seine Stärke? Können wir nicht auch die gleiche Stärke haben, wenn wir versucht werden mit irgendwelchen Sünden? Seine Stärke lag darin, Gott treu zu bleiben und ihm zu gefallen. Ist das auch deine Stärke? Gott treu zu bleiben und ihm zu gefallen. Josef, der war so ganz anders wie sein Bruder, der Juda, von dem wir das vor 14 Tagen gehört haben. Der meinte, er könnte hier einer Dirne nachgehen, die unterm Tor sitzt, und dabei war seine eigene Schwiegertochter als Dirne verkleidet und es kam nachher alles ins Licht. Juda war ein ganz anderer, aber bei Josef finden wir solches Verhalten nicht. Lieber Bruder, liebe Schwester, es gilt auch für dich, im Alltag stark zu sein und nicht vor Gott zu versündigen. Das fängt auch mit begehrlichen Blicken an. Doch auch unser Herr Jesus weiß, was es tatsächlich bedeutet und welchen Versuchungen wir anheimfallen können in dieser Welt. Was es bedeutet, inmitten dieser Welt zu leben. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Und der Herr Jesus weiß, was es heißt, der Sünde zu widerstehen. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich, wie wir versucht worden ist. Doch ohne Sünde, der Herr Jesus ist nicht gefallen. Und wir sollen Jesus nachahmen, durch seine Kraft, durch seinen Geist. Und an diesem Kapitel dürfen wir natürlich auch Josef nachahmen. Denn auch Josef blieb fest und hat sich nicht versündigt. Und da sehen wir, es ist tatsächlich möglich, der Sünde zu widerstehen. Doch dies hatte ihn letztendlich seine ganze Stellung und sein Ansehen bei Potiphar gekostet. Denn eines Tages war es soweit, da nutzte die Frau Potiphars die Gunst der Stunde, als sonst niemand im Haus war, als sie und Josef allein war, dass sie plötzlich an den Josef ranging, ihn ergriff und ihn bei seinem Kleid packte und zu Josef sprach, nochmals sprach, schlaf mit mir, jetzt will ich's endlich. Vers 12. Josef aber ließ sein Kleid in der Hand der Frau und floh aus dem Hause hinaus. Er haute ab. Hat die Flucht ergriffen. In der Regel ist es nicht so gut, wenn man einfach bei Situationen davonläuft und die Flucht ergreift. Aber wenn es um Sünde geht, dann kann man eigentlich nichts Besseres tun, als davonlaufen. Das ist die richtige Reaktion. Flucht ergreifen. Fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, samt denen, die den Herrn Jesus aus reinem Herzen anrufen. So sagt Paulus zu Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 22. Fliehe die jugendlichen Lüste. Oder 1. Timotheus 6, Vers 10 bis 11. Denn die Geldgier ist eine Wurzel aller Übel. Etliche, die sich ihr hingaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, Gottesmensch, fliehe solches. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Die Bibel zeigt uns an manchen Stellen auf, entfliehe diesen Dingen, sonst wirst du nicht vorwärts kommen im Glaubensleben. Von der Sünde müssen wir Abstand nehmen. Der Sünde müssen wir entfliehen. Die Sünden müssen wir ablegen. Sie müssen wir in den Tod geben. Wenn ich mit Gebundenheiten oder mit Versuchungen zu tun habe, dann bringt es natürlich nichts, wenn ich mich dieser Versuchung nahe und mal schaue, ob ich vielleicht in Sünde falle oder nicht oder wie es sein könnte, weil dann habe ich wahrscheinlich schon verloren, wenn ich mit der Sünde spiele. Einzigste Chance ist, mich davon abzuwenden, den Namen des Herrn anzurufen und aus seiner Kraft zu widerstehen. Wenn ich den Gebundenheiten nachgehe, wenn ich sie noch fordere, so dass die Sünde letztendlich zustande kommt, dann tue ich ja das Gegenteil von dem, als was Gott von mir will. Nun, Josef hat es so gemacht, er ist der Sünde entflohen, er hat der Sünde widerstanden. Doch, das wurde ihm jetzt herumgedreht. Die Frau, die hat jetzt den Spieß gewendet. Ja, wenn der Josef so mit mir umgeht, dann werde ich mal zeigen, was jetzt mit dem geschieht. Und sie hat es so dargestellt, als ob Josef sie vergewaltigen wollte. Und als sie damit die Leute des Hauses belog und nachher auch ihren Mann und es so glaubhaft schilderte, wurde der Potiphar, ihr Mann, sehr, sehr zornig. Und er ließ den Josef ins Gefängnis werfen. Ein Wunder, dass er ihn nicht sofort getötet hat. Er hätte das Recht gehabt, einen Sklaven zu töten. Wie sehr muss der Potiphar jetzt darunter gelitten haben, unter dem, was ihm seine Frau erzählt hat. Denn er hatte so viel Vertrauen in diesen Josef gesetzt. Und jetzt war dieses Vertrauen auf einmal zerstört, obwohl Josef gar nichts gemacht hat. Aber er hat der Lüge geglaubt. Und Josef? Er war nur ein Sklave, hatte keine Rechte, hatte auch kein Alibi. Er konnte es nicht beweisen, es war sonst niemand da. Es ist immer gut, wenn eine Trickperson um den Weg ist, die es beweisen kann. Die Frau, die konnte jetzt erzählen, was sie wollte. Ihr wurde geglaubt, aber der Josef, der hatte keine Chance, um angehört zu werden. Josef, der musste in dieser Situation zum zweiten Mal sein Kleid lassen. Ist uns das auch bewusst? Zum zweiten Mal wurde hier sein Kleid für eine Lüge benutzt. Zum ersten Mal bei seinen Brüdern. Seine Brüder hatten ihm das schöne Kleid des Vaters ausgezogen, hatten das Kleid in das Blut des Ziegenbockes getaucht und hatten seinen Vater damit belogen. Und jetzt das Kleid, wiederum sein Kleid, das ihm die Frau des Potiphars genommen hatte. Und dieses Kleid benutzte, um eine Lüge zu verbreiten, dass Josef sie womöglich vergewaltigen wollte. Vielleicht dachte Josef, was ist das nur in meinem Leben? Ich habe jetzt gemeint, ich komme hoch, ich habe gemeint, ich habe wieder ein gewisses Ansehen. Ich habe mich bemüht, ich habe mich wirklich angestrengt, vom besten Gewissen auch Gott gedient und meinem Herrn Potiphar. Aber kaum hat man sich wieder aufgerafft, wie so ein Frosch, der im Glas hochklettert, dann rutscht er wieder runter, weil er sich nicht halten kann. Vielleicht geht es dir manches Mal auch so, dass du denkst, jetzt habe ich's, und dann rutscht man wieder ab, stürzt man wieder ab. Da wird man gesegnet, und der Absturz kommt hinterher. Vielleicht mag es in deinem und meinem Leben auch manche Erniedrigung geben. Doch wir müssen uns im Hinterkopf behalten, Gott hält es trotzdem in seiner Kontrolle. Besser ist es nämlich unschuldig, um der Sache Gottes willen Unrecht zu leiden, so sagt es auch Petrus in seinem Brief, als wegen Übeltaten, die man selber verschuldet hat, bestraft zu werden. Lieber unschuldig für die Sache Gottes zu leiden. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen. Wir hatten uns 3 Punkte angesehen. Erstens Josefs Erniedrigung, zweitens Josefs Glück und Gelingen, drittens Josefs Treue und erneute Erniedrigung. Und wenn es auch in neue Erniedrigungen hineingeht, so müssen wir immer festhalten, Gott wird Treue nicht unbelohnt lassen. Gott wird Treue nicht unbelohnt lassen. Wenn man manches Mal auch trotzdem in Erniedrigung hineinkommt, wenn man es auch nicht selbst verschuldet hat, da ist man so schnell in der Lage, dass man sagt, ja, ist ja eigentlich eh alles egal, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will, brauche ja auch Gott nicht gehorsam sein, wenn ich noch bestraft werde dafür. So sieht man es meistens. Aber auch da gilt es wirklich, bei Gott zu bleiben und zu wissen, Gott führt mich da auch wieder heraus und er hat gute Absichten. Auch wenn ich in tiefe Lebenslagen, wenn ich durch tiefe und schwere Wege geführt werde. Denn er ist es, der Herr, der die Seinen auch in schweren Wegen liebt und seine Absichten ausführen will. Und die hat er mit Josef ausgeführt. Da kommen wir das nächste Mal drauf. Doch für heute wollen wir festhalten. Halte an dem Herrn, deinem Gott, fest, egal in welcher Lebenslage du bist. Übe Demut, übe Treue, übe Gehorsam. Und so wirst du es erleben, dass der Herr dich auf wunderbare Weise formen und auch verändern kann. Und zu rechter Zeit wird er auch diejenigen erhöhen, welche um seinetwillen erniedrigt wurden. Sieh dabei auf Josef und sieh auf Jesus. Amen.